Ja, Systemetas im Gespräch, jetzt mit Konrad Lischka. Ihr habt vor kurzem ein Buch herausgegeben, Drachenväter, in dem ihr die Geschichte des Rollenspiels dargestellt habt. Wie seid ihr auf die Idee gekommen, ein Buch dazu zu machen?
Ja, also wir, das sind ich und Tom Hillenbrand, der jetzt leider nicht hier ist. Das war irgendwann, ich glaube 2007, ja, da habe ich, als Gary Gygax gestorben ist, und um die Zeit herum dann auch Dave Arneson gestorben. Das habe ich auf beide Nachruf geschrieben. Und dann habe ich mich so mit Tom unterhalten im Hinterhof. Wir haben beide über Spiegel Online gearbeitet damals. Und ich glaube, beide auch noch damals geraucht. Auf jeden Fall saßen wir dann zusammen und haben uns unterhalten. Und dann meinte Tom, ja, ich habe ja auch irgendwie ganz lange D&D gespielt. Und dann habe ich auch erzählt, ja, ich auch. Deswegen habe ich das ja geschrieben. Ne? Und haben uns so ein bisschen über Pen und Paper unterhalten und gesagt, wir müssen eigentlich mal wieder spielen und so weiter und so weiter. Und dann sind wir drauf gekommen, dass es eigentlich keine Geschichte gibt. Ja? Also keine irgendwie Darstellung, wo das eigentlich herkommt, wie groß das war. Ja? Wir waren beide so in den 90er Jahren am Spielen, als das wirklich so das Ding war. Ja? Gut, Computerspiele gab es damals auch schon, aber du hast eben beides gemacht damals. Ja? War so Teil von der Kultur. Und ist nie irgendwo aufgegriffen, haben wir gesagt, wir müssen mal sammeln, ja, und fangen mal an und dann machen wir irgendwas draus. Und damals war noch der Plan, irgendwas draus zu machen, was Größeres. Und irgendwann später, als Crowdfunding groß war und wir genug Zeug zusammen hatten, dann haben wir gesagt, wir machen Crowdfunding.
Ihr habt, das war für mich so die Überraschung, als ich das Buch angefangen habe, ja nicht mit D&D angefangen, was für viele ja auch so recht so der Start des Rollenspiels ist, sondern sehr viel früher. Wie seid ihr darauf gekommen?
Also wir wollten keine Geschichte machen über alle Systeme, die es gibt. Ne? Wir haben uns schon angeschaut, wie kam eigentlich da Anfang der 70er Jahre, 74, Gygax, Arneson und Wesley auf die Idee eigentlich sowas zu machen. Ne? Weil schon eine ziemlich neue Idee war damals, ne? Dass du einen individuellen Charakter spielst, dass du irgendwie einen Typen hast, der das Spiel moderiert, so die Schnittstelle ist zu dem eigentlichen System. Also es kann eigentlich nicht aus dem Nichts gekommen sein. Ne? Und eigentlich wollten wir gucken, wie kamen die da drauf? Ja? Also so im Mittleren Westen, wo nichts sonst ist, ja, muss man ja irgendwie eine Inspiration haben, sowas zu machen. Ja, und das ist eigentlich so, ich glaube, ein Drittel von dem Buch mindestens. Ne? Das ist aus, ja eigentlich, alle drei waren Wargamer, die waren auch in dieser Wargamer-Community, also Konfliktsimulation, wo es um historische Schlachten ging, die nachzuspielen. Also das war ein Ding, was die alle drei verbunden hat, die Leute, die die erfunden haben. Dann noch so eine Gemeinsamkeit von allen drei D&D-Vätern eigentlich war, dass sie sich wahnsinnig für Fantasy interessiert haben. Ne? Also die haben alle die Geschichten von Howard über Conan, den Barbaren, gelesen, die ja viel älter sind als der Film mit der großartigen Leistung von Arnold Schwarzenegger. Also alle haben Kurzgeschichten aus den 20er Jahren gelesen, ne? Die Conan-Kurzgeschichten. Herr der Ringe waren sie natürlich auch alle begeistert von. Das war, glaube ich, so die Initialzündung. Wobei Gygax immer gesagt hat, es hat ihn gar nicht beeinflusst. Aber wenn man sich so die Erstausgabe von D&D anschaut, ne, was da sind Ents drin, ja, also da sind diese Adlerwesen drin, der Name mir jetzt nicht einfällt. Also 1:1 aus Herr der Ringe. Natürlich hat es ihn inspiriert, ja. Und das waren eigentlich so die Gemeinsamkeiten von den drei. Wenn man sich so die Szene anschaut, ne, wie schnell D&D 74 groß geworden ist. Das ging ja wahnsinnig schnell, also ganz ohne Internet, ja, und es schwappte nach Großbritannien, in die ganzen USA, ja. Man muss sich vorstellen, es ging ja um Chicago herum, Lake Geneva, St. Paul, ging das los und dann war es auf einmal in Kalifornien, ja. Wahnsinnige Distanz und da muss schon irgendwie so eine Community da gewesen sein, ja, dass sowas herumgeht. Und das war eben um Cosims herum, um Konfliktsimulation, um Diplomacy herum, gab es so Fanzines, die per Post verschickt wurden. Und da hatten die Leute halt schon Kontakt, die sich irgendwie für sowas interessieren, für so eine Art von Simulation. Das Neue an D&D war halt, dass du Fantasy und Konfliktsimulation zusammenbringst und dass du einen individuellen Charakter spielst, ja. Aber es gab schon Leute, die sich für so eine Art von Zugang zu, sagen wir mal, Weltsimulation interessiert haben. Deswegen ging es so schnell durch die Decke.
Ihr habt ja dann in dem Buch auch verschiedene Rollenspiele angerissen, keine Geschichte daraus gemacht. Aber mich würde so interessieren, was ist so das Skurrilste, auf das ihr dabei gestoßen seid an Rollenspielen in den 80er, 90er Jahren?
Ja, also ich meine, Power, Plüsch und Plunder kennt wahrscheinlich jeder aus Deutschland. Also gespielt haben es die wenigsten, aber... ja, das ist schon echt skurril, ne? Kuscheltiere nachts im Kaufhaus und wo auch immer sonst die leben. Das ist schon wirklich skurril. Und sonst, also es gibt viele, klar, also Price of Freedom Rollenspiel, was in den 80er Jahren erschienen ist, was in dem von der Sowjetunion besetzten Amerika spielt, ja? Wo du irgendwie dann auch so einen Beileger hast mit ein paar nützlichen Phrasen auf Russisch. Also zum Beispiel, ich war nie Mitglied der Republikanischen Partei und sowas. Das ist schon geil. Aber was uns auch verblüfft hat, ist, ne, wie viel zum Beispiel in Schweden passiert ist. Ja? Also Kult kam aus Schweden, dann nach Deutschland. Ich kenne auch ein paar Leute, die das gespielt haben. War mir nie bewusst, dass es aus Schweden kam. Ne? Von Leuten, die D&D irgendwie per Mailorder gekauft haben und das geil fanden und ein eigenes System gemacht haben. Also da ist auch viel mehr passiert. Und was wir viel zu wenig beleuchtet haben, was vielleicht nochmal ein anderes Thema wäre, wie es eigentlich nach Japan kam. Ne? Also D&D war auch in Japan groß. Es gab auch Übersetzungen. Es hat auch Computerspieldesigner inspiriert. Ja? Und es gab auch japanische, gibt immer noch wahnsinnig skurrile japanische Rollenspiele. Also das ist auch nochmal so eine Subkultur, wo wir jetzt auch, obwohl wir über 300 Seiten hatten, ne, keinen Platz hatten dafür. Ja? Und die Shadowrun-Ausgaben auf Japanisch mit geilen Cover. Also ne, da ist auch noch viel los.
Gab es sonst für euch Überraschungen, die ihr bei den Recherchen hattet? Also natürlich Recherchen, da fängt man ja bei Null an, will ich jetzt nicht sagen, aber man hat ein paar Ideen, aber stolpert ja vielleicht auch das eine oder andere, was einen dann doch überrascht.
Ja, wie groß die Schnittmengen sind mit Computerspieldesignern. Ja? Also das war wirklich eine komplette Generation, fast komplett von Leuten, die sogar Pen und Paper designt haben und dann in die Computerspielbranche gegangen sind. Also Warren Spector ist so das größte Beispiel, der Deus Ex gemacht hat, und Epic Mickey, der hat früher bei TSA gearbeitet, ich glaube für Spelljammer war der verantwortlich. Und da gibt es eine Reihe von Leuten, die hin und her gewechselt sind. Und das ist schon, also wirklich, das hätte ich nicht gedacht, dass das so massiv ist. Obwohl, klar, also eigentlich, ne, Computerspiele war auch eine Subkultur, war nicht eine Industrie damals, so wie es heute ist. So ein Mainstream-Ding, also klar kamen die Leute aus irgendeinem spielerischen Hintergrund, aber dass du dann auch so 1:1 Leute hast, die dir sagen, ja klar, habe ich irgendwie die Inspiration aus Rollenspielen genommen, aus Pen and Paper, die Systematik und ne, das Leveling und all die Punkte. Also das war mir nicht klar, dass das wirklich so 1:1 personell und auch von den Systemen her die Übergänge sind. Und dass Computerspiele heute immer noch sehr viel geborgt haben eigentlich, ne, von der Dynamik und wie du halt ja, simulierst eigentlich, ne, dass es viel mit Pen und Paper zu tun hat und übernommen hat. War mir nicht klar.
Ja, ihr habt da ja auch Beispiele, Farmville und ähnliches, die ja auch...
Ja, genau, Erfahrungspunkte.
Rollenspielkonzepte dann übernommen haben. Ihr hattet jetzt auch letzte Woche auf der Republika auch einen Vortrag dazu gehalten. Jetzt ist die Republika ja zwar sehr frei, aber doch mit einem starken technischen, vielleicht Internetfokus, bin ich nicht ganz irre. Wie ist das da angekommen? Und gab es vielleicht danach neue Interessen an diesem eigentlich schon fast alten Hobby?
Ja, also erstmal, es war ein ziemlich großer Saal. Ich weiß nicht genau, wie viele Leute drin waren, aber also ich war echt baff. Also als ich den Saal zum ersten Mal gesehen habe, dass er leer war, habe ich gedacht, oh scheiße, das ist viel zu groß für unser Thema. Und dann war er voll, ja. Und dann haben wir gefragt, wie viele Leute haben Computerspiele gespielt, zeigen alle auf. Wie viele Leute haben Pen und Paper gespielt? Und dann hat mehr als die Hälfte von den Leuten im Saal aufgezeigt. Das fand ich schon überraschend. Und nachher habe ich auf Twitter gelesen, irgendwie Leute, die jetzt Power Plus und Plunder spielen wollen und sagen, ne, finde ich geil, will ich machen und so. Also waren auch schon ein paar, die es vorher nicht gespielt haben und die dann so aufgrund der lustigen Cover und so gedacht haben, das könnte auch was sein, ne? Fand ich gut.
Kommst du selbst noch zum Spielen, zum Rollenspielen?
Ja, jetzt wieder. Jetzt bin ich umgezogen und so und habe mir eine neue Gruppe gesucht in Düsseldorf. Und wahrscheinlich spiele ich jetzt Rook Trader.
Ja, Warhammer.
Genau.
Ja, du hattest bei der Republika auch Star Wars empfohlen, was ja auch ein sehr neues System im Prinzip ist.
Genau, das war bei unserem ersten Versuch in Düsseldorf eine Gruppe zu machen, war das System der Wahl, weil schlanke Regeln, ja, und eine Welt, auf die sich alle einigen können, weil du schon nur ungefähr weißt, wie sie sich anfühlt, wenn du, ne, das Universum kennst, was ja eigentlich alle kennen. Also das fand ich echt angenehm, ja, zum schnellen Einstieg. Aber naja, gut, dann hast du auch Warhammer.
Ja gut, dann wünsche ich viel Spaß beim Spielen und vielen Dank für das Gespräch.
Ja, danke.
Dieses Interview wurde auf der RPC 2014 in Köln aufgenommen. Wir bitten darum, das Hintergrundrauschen zu entschuldigen.
Der verwendete Song für Intro und dieses Outro ist der Song It's Personal von Celestial Aeon Project aus dem Album World in Flames und steht wie der Podcast selber unter Creative Commons. Weitere Informationen gibt es im Impressum auf unserer Homepage.